Viele Gesichter, Stimmen oder Meinungen kennen wir aus Filmen, Hörspielen oder Veröffentlichungen. Doch wer ist der Mensch hinter dieser öffentlichen Person? Das fragt die Gesprächsreihe im ARD Radio Festival und bringt Ihnen Persönlichkeiten näher, die wirklich was zu erzählen haben.
Sie sind auf dem Land groß geworden, Professor Betzing. Jedenfalls habe ich das in der Zeitung gelesen. Wie sieht es in Ihrem Dorf heute aus?
Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hat sich lange Zeit sehr energisch gegen jede Form der Modernisierung gewehrt. Mit Händen und Füßen zum Beispiel Anschluss an die Wasserleitung. Die haben ihre eigenen Hausbrunnen gehabt. Die haben sie mit Klauen und Zähnen verteidigt. Und dann haben sie praktisch in ihre Dorfschule verteidigt, wollten sie ihre Dorfschule behalten, mit dem Ergebnis, es gab eine zentrale Dorfschule und jetzt ist die Dorfschule seit langem weg. Sie haben sich gegen eine Umgehungsstraße gewehrt, haben dann lange Zeit unglaubliche Probleme mit dem Durchgangsverkehr gehabt. Und heute ist das Dorf eigentlich eine Wohnsiedlung für den Großraum Kassel, wo viele bei VW arbeiten. Und im Dorf gibt es nur noch vergleichsweise wenig Arbeitsplätze.
Hatten die Leute also einen richtigen Riecher, dass sie ihre, also das, was sie besaßen mit Zähnen und Klauen, wie sie sagten, verteidigt haben?
Der Riecher war richtig, aber praktisch sich nur gegen die Modernisierung zu stellen, um zu glauben, man kann dadurch das Alte erhalten, das greift nicht, dann geht das Alte erst recht kaputt. Was notwendig wäre, und das kann man heute an vielen Beispielen sehen, man kann das Alte nur erhalten, wenn man es verändert und auf eine moderne Weise umgestaltet, ohne das Moderne mitzumachen. Eine ganz schwierige Gratwanderung, eine Gratwanderung zwischen Anpassung und Widerstand, aber der gelingt auf dem Land immer wieder und ich kenne eine Reihe von Beispielen, wo Dörfer auf diese Weise ihre Identität doch erhalten konnten und nicht praktisch in der Bedeutungslosigkeit versunken sind.
In dem Buch, das Sie geschrieben haben, das heißt Landleben, Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform, da erwähnen Sie immer wieder auch Fehler der Politik und sagen, wie es besser laufen könnte.
Im Prinzip möchte die Politik so etwas eigentlich nicht hören. Das Primat der Politik ist erstmals die Wirtschaft. Und das ist ganz klar, die Arbeitsplätze haben die Priorität bei allen Konflikten, bei allen Fragen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist eine falsche Priorität. Das Leben, ein gutes Leben auf dem Lande muss den Vorrang haben. Das muss das Zentrale sein und nicht möglichst viele Arbeitsplätze. Das Zweite, was ich sehe, die Politik möchte immer nur praktisch, dass die Politiker wiedergewählt werden. Sie möchte ihre Besitzstände verteidigen und das ist extrem schwer. Und wenn man wiedergewählt werden will, dann darf man sich nirgendwo in die Nesseln setzen, darf man nirgendwo Probleme anpacken, denn wenn es Probleme gibt, kostet das Wählerstimmen. Und das ist im Prinzip eine sehr ungute Entwicklung, dass die Politik alle ernsthaften Konflikte scheut. Ich sage manchmal zugespitzt, die Politik fingiert Problemlösungen und sie traut sich nicht an die wirklichen Problemlösungen ran und dadurch wird die Politik so blutleer und dadurch ist die Politik im Prinzip nicht mehr in der Lage, die Probleme wirklich anzugehen.
Gilt das für alle Parteien? Also Sie sagen, die Politik, gilt das flächendeckend?
Ich würde sagen, das gilt eigentlich für fast alle Parteien. Wir haben ja bei den großen Fragen des ländlichen Raums und des Dorflebens immer eine große Koalition gehabt. Da gab es ja nie wirkliche Antipositionen. Da waren also die Unterschiede zwischen den Parteien eigentlich nicht spürbar. Sei es bei der Gebietsreform, sei es bei der Schulreform, sei es beim Aufbau eines Ortes, der zentralen Orte und so weiter. Viele entscheidende Punkte sind immer von einer großen Koalition, praktisch der großen Parteien, getragen worden. Jetzt entwickelt sich mit der AfD etwas Neues, aber etwas sehr problematisch Neues, wo plötzlich eine Partei entsteht, die sagt, nein, prinzipiell nein, so geht es nicht weiter. Und das Interessante ist dieses radikale Nein von der AfD, was mit sehr großen Problemen im Rechtspopulismus und Faschismus verbunden ist. Dieses Nein bringt jetzt die etablierten Parteien dazu, dass sie auf einmal anfangen, sich dem ländlichen Raum wieder zuzuwenden, was sie davor jahrzehntelang nicht gemacht haben, weil sie feststellen, die AfD hat am meisten Wählerstimmen in den Regionen, wo ländliche Regionen sind, die Bevölkerung und Arbeitsplätze verlieren. Da hat die AfD die größten Wählerstimmenzuwächse und deswegen muss die Politik auf einmal da auf diese Gebiete eingehen. Das heißt, da kommt ein neues Element rein, was es davor über Jahrzehnte nicht gegeben hat.
Wir sitzen jetzt hier heute in Bamberg. Ich war vor ein paar Jahren schon mal in Bamberg, hatte ein paar Tage beruflich hier zu tun und habe das in Erinnerung, es war irgendwie rund um den Dom, als so eine Art Museum, begehbares Museum, in dem man auch wohnen kann. Da gab es einen Metzger, der immer leer war. Es gab ganz wenig für den Alltagsbedarf. Es gab eben nur für die Touristen diese angemalte Stadt. Und so habe ich mir gedacht, eigentlich hat ja diese Innenstadt und der Dorfkern, der sich leerende Dorfkern, die haben ja einiges gemeinsam.
Richtig. Sie haben gerade den Metzger angesprochen. Das war der Metzger Brandt in der Judenstraße. Und der Metzger Brandt hat uns noch erzählt, damals, als er kleiner war, also in den 50er und 60er Jahren, hat es in der Judengasse, wo heute noch ein Antiquitätengeschäft und sonst überhaupt nichts ist, ganz viele Geschäfte und Dienstleister gegeben. Man brauchte für die Sachen des täglichen Bedarfs überhaupt nicht die Judengasse zu verlassen. Der Metzger Brandt war berühmt für seine Ware. Er war ein Biometzger, der aus der Region bezogen hat, hatte hervorragende Ware und hat dann zugemacht vor 2 Jahren, weil das Geschäft sich nicht mehr rentiert hat, denn wenn sein Sohn übernommen hätte, wären die neuen Auflagen gewesen, dass das Ganze, den gesamten Laden und die gesamten Verarbeitungsmöglichkeiten dahinter hätte neu machen müssen nach neuen EU-Richtlinien. Es hätte mehrere 100.000 Euro gekostet und da hatte der Sohn keine Lust zu und wollte das nicht und hatte das Gefühl, das rentiert sich nicht. Aber das ist typisch. Wir haben früher Städte gehabt wie Dörfer, die kleinräumig strukturiert waren, wo man innerhalb einer Straße alles gehabt hat, alles kaufen konnte, was man brauchte. Und das Ganze hat sich heute so entwickelt, dass wir Einkaufszentren haben, die nicht mehr in der Stadt, auch nicht mehr auf dem Dorf sind, sondern die im Gewerbegebiet am Rande der Stadt oder am Rande des Dorfes sind. Da kommt man nur mit dem Auto hin. Und diese Gewerbegebiete sorgen dafür, dass die Innenstädte und die dörflichen Lagen veröden, dass man da nur noch wohnt und nicht mehr einkauft und keine Dinge mehr erledigt. Und das Traurige an diesen großen Einkaufszentren ist, die sind am Abend, sind die ausgestorben, sind die leer. Das sind tote Räume. Das heißt, tagsüber sind die Innenstädte und die Dörfer tot. Und in den Gewerbegebieten, in den Einkaufszentren hat man das Leben. Abends ist es umgekehrt. Man hat aber nicht mehr diese sogenannte Nutzungsdurchmischung. Das ist das, was früher das Leben geprägt hat. Leben, Arbeiten, Erholung, alles auf der gleichen Fläche, alles kleinräumig durcheinander. Und da hat die Politik dafür gesorgt, dass das schön getrennt wird. Nutzungstrennungen war in den 60er Jahren der große Schrei. Das war das Moderne. Nach dem Motto, ein modernes Leben kann nur dadurch bestehen, dass jede Funktion seine eigene Parzelle hat. Auf der einen Parzelle wohne ich, auf einer ganz anderen Parzelle arbeite ich, auf einer nochmals anderen Parzelle ist das Schulzentrum, dann hat man das Einkaufszentrum, alles fein säuberlich getrennt. Das erzeugt wahnsinnig viel Verkehr. Und letztlich entstehen dadurch sterile Flächen. Flächen, die nur zum Wohnen genutzt werden, sind langweilig. Flächen, die nur zum Einkaufen genutzt werden, sind langweilig. Flächen, die nur zur Erholung genutzt werden, sind langweilig. Es fehlt die lebendige Mischung und der Verkehr, der notwendig ist, um die einzelnen Funktionen miteinander zu verbinden, der erstickt alles und macht alles kaputt und tot.
Wieso ist diese Aufteilung der Funktionen, wieso macht die alles so langweilig?
Leben ist Vielfalt. Leben heißt auch das ungeplante Aufeinandertreffen von Menschen, die sich nicht verabreden müssen. Das machte früher das Dorf und auch die Stadt so attraktiv. Man hat sich an bestimmten Punkten hat man sich einfach getroffen, ohne sich verabreden zu müssen. Das geht heute nicht mehr. Und wenn man praktisch in ein Einkaufszentrum fährt, dann fährt man dahin, um etwas Bestimmtes zu erledigen. Das heißt, der zweckrationale Grund steht an erster Stelle. Und das Leben ist aber nicht Zweckrationales. Wenn das Leben praktisch in zweckrationale Teile aufgeteilt wird, dann wird das Leben insgesamt langweilig. Dann verliert das Leben seine bunte Vielfalt, die Überraschung im Augenblick, die Vielfalt des Augenblicks. Dann wird das Leben durch diese Nutzungstrennungen, durch diese Spezialisierungen, wird das Leben dann praktisch auseinandergerissen und die einzelnen Teile selber, wenn man die zweckrational erledigt, sind nicht mehr interessant.
Ich habe, nachdem ich als Kind auf dem Land aufgewachsen bin, im Hessischen, dann in der Stadt gewohnt und habe jetzt einen Landsitz in Dithmarschen. Dithmarschen ist ein Marschgebiet, Kohlanbaugebiet. Und jetzt seit mehreren Jahren bin ich da ganz oft und habe die Leute kennengelernt und bin relativ ratlos, aber auch so ein bisschen entsetzt. Alle Leute, die ich kennengelernt habe, sind total wütend da. Der Wolf ist ein wahnsinnig großes Thema für Sie.
Ich kann das insofern gut verstehen, als das Landleben eigentlich seit dem Beginn der industriellen Revolution entwertet wird. Vor der industriellen Revolution, also in Deutschland vor, sagen wir mal 1840, waren Stadt und Land einigermaßen gleichwertig. Und wir kennen viele Dokumente aus dem späten Mittelalter, aus der frühen Neuzeit, wo die Landbevölkerung durchaus mit großem Selbstbewusstsein und mit großer Identität ihr Landleben genauso wichtig fand wie die Stadt. Und die Städte haben auch das Landleben akzeptiert. Mit der industriellen Revolution bricht das ab, weil industrielle Revolution heißt, das gesamte Wirtschaften wird in der Industriestadt und im Industriegebiet konzentriert. Das moderne Wirtschaften geht nur in großen Fabriken, extrem arbeitsteilig, extrem energieintensiv mit der Steinkohle, die man dafür braucht. Das Land wird eigentlich vom Wirtschaften abgehängt. Man braucht die Landwirtschaft noch, damit die Städte sich versorgen können. Aber man holt auch sehr viele Lebensmittel schon bereits aus den Kolonien herbei. Das heißt, das Land wird eigentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Und diese Entwicklung setzt sich später fort. Ab 1960 wird dann auch die Landwirtschaft industrialisiert. Da kommt also praktisch das industrielle Denken in die Landwirtschaft hinein. Und da werden immer mehr Bereiche von erfasst und die Menschen haben das Gefühl, das Landleben ist nichts mehr wert. Und dann wird überall in allen Medien, in der gesamten Öffentlichkeit wird immer gesagt, das wahre Leben, das richtige Leben ist das städtische Leben und das Landleben ist eigentlich überhaupt nichts. Die Menschen, die das auch so sehen, die verlassen das Land, die ziehen weg, die ziehen in die Stadt und die auf dem Land bleiben, die sind verbittert. Und diese Verbitterung, die entwickelt sich weiter. Und auch die Sache mit dem Wolf ist für mich ein typisches Beispiel dafür, eine reine Stellvertreterdiskussion. Die Menschen auf dem Lande haben das Gefühl, das Thema Wolf ist nichts weiter als das Beispiel dafür, dass die Naturschützer und dass die Städter jetzt das Land endgültig der Natur übergeben wollen und sie sind Störenfriede auf dem Lande. Sie sollen verschwinden. Zuerst sollen die Tiere verschwinden, dann sollen die Menschen verschwinden und dann bleibt Wildnis übrig. Das ist meines Erachtens mit dem Wolf eigentlich verbunden. Die Angst, dass man sie vom Land vertreiben will, sie haben auf dem Land nichts mehr zu suchen. Die Städter bestimmen, was auf dem Land passieren soll und auf dem Land soll Natur passieren, Menschen raus. Das ist die Angst, die nach meinem Gefühl dahinter steckt.
Ich spüre von Ihrer Seite ein großes Engagement, also auch ein emotionales Engagement. Ja. Wieso ist das so?
Weil ich das Gefühl habe, dass wir in einer Entwicklung laufen, die kontraproduktiv ist. Diese total städtische Gesellschaft, die sich von allen Wurzeln abschneidet, die sie eigentlich hat. Abschneidet von der Wurzel des Landlebens. Das Landleben ist die Basis der Stadt gewesen. Die Stadt braucht das Land eigentlich heute immer noch. Die Stadt braucht eine gesunde Umgebung, eine gesunde Umwelt. Sie braucht Energie, sie braucht Flächen, sie braucht frische Luft, sie braucht frisches Wasser. Die Stadt kann ohne das Land eigentlich nicht existieren. Mit dem technokratischen Denken der Stadt hat sie das Gefühl, sie könnte aus sich heraus existieren. Leitidee, praktisch die total technisierte ökologische Stadt, die sich von der Umwelt komplett abschottet, indem man eine komplett grüne, sogenannte grüne Stadt baut, am besten mit einer Glaskuppel drüber und dann wird alles im Prinzip gut in einem künstlichen Ambiente. Und da bin ich der Meinung, das ist eine Entwicklung, die ist pervers, die wird dem Menschen nicht gerecht. Der Mensch ist auch ein Teil der Natur. Der Mensch braucht Natur und der Mensch kann ohne Natur nicht leben. Und zu glauben, man könnte nur in den Städten leben und die Städte total grün machen, das ist eine Form von einem Ökotechnokratismus, der für mich in das Verderben führt. Und ich habe das Gefühl, dass unsere heutige Welt, die so stark städtisch orientiert ist, dass die an zahlreichen Punkten sich selbst anfängt zu zerstören.
Sie haben jetzt nur darüber geredet, dass die AfD auf dem Land vieles bewegt hat und quasi die Position der Ländler gestärkt hat. Eigentlich waren ja die Grünen angetreten, da wo Ackerbau und Viehzucht betrieben wird, einiges zu stärken, umzuformen. Sie schreiben auch in dem Buch, es müsste einen Wandel geben in der Agrarpolitik. Ja? Soll der nicht in Richtung Grüne gehen?
Die Grünen haben sich am Anfang sehr für das Land eingesetzt. Heute habe ich das Gefühl, sind für die Grünen andere Themen wichtiger als der ländliche Raum. Ich sehe die größte politische Bewegung auf dem Land eigentlich in den sogenannten Regionalinitiativen, diese Gruppen, wo wir hunderte von Gruppen in ganz Deutschland haben, die versuchen, regionale Produkte herzustellen, Qualitätsprodukte, die umweltverträglich sind, die sozialverträglich sind, die auch ein dezentrales Wirtschaften ermöglichen. Das sind für mich eigentlich die starken Akteure im ländlichen Raum. Und die müssten eigentlich gestärkt werden. Die versuchen, sich zu einem Netzwerk der Regionalinitiativen zu verbinden, haben sie auch längst gemacht, aber sie haben die Schwierigkeit, dass sie von der Politik nicht wirklich ernst genommen werden. Klassisches Beispiel, als es darum ging, eine Bezeichnung für Regionalprodukte zu entwickeln, was mit dem entsprechenden Bundesministerium gelaufen ist, da sind letztlich die Interessen der Lebensmittelindustrie und des Lebensmitteleinzelhandels haben sich durchgesetzt. Die regionalen Initiativen haben unter Protest diese Arbeitsgruppe verlassen und rausgekommen ist das Regionalfenster, was ein Fake ist, was ein Versuch ist, Industrieprodukte als Regionalprodukte kennzeichnen zu können, was aber überhaupt nicht wirklich ernst gemeint ist. Und das ist so ein Beispiel, wo die Politik diese Regionalinitiativen vollkommen im Stich lässt und nicht unterstützt. Und auch bei den Grünen habe ich das Gefühl, während noch damals bei der Großen Koalition SPD und Grüne war das Thema Landleben noch, hatte einen größeren Stellenwert bei den Grünen als jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, es sind andere Themen an die Stelle getreten und das ist von daher nicht mehr ein so zentrales Thema bei den Grünen.
Was ich verstehe, ist, dass die Kohlbauern da der Umgebung, dass sie sich sehr beschweren darüber, dass sie eigentlich immer höhere Erträge erzielen müssen. Und nur mit den höheren Erträgen werden die immer teureren Landmaschinen zu finanzieren sein. Und dass man quasi gezwungen ist, dann auch immer Glyphosat auszugeben und dann gibt es halt keine Bienen und es gibt keine Vögel, aber was sollen sie denn machen? Also sie stehen quasi vor einer Riesenfrage und sind auch wirklich alleingelassen damit.
Das ist genauso, wie Sie sagen. Die Landwirtschaft ist in einem unglaublichen Dilemma. Sie muss permanent wachsen, sie muss ständig die Produktivität erhöhen. weil sie sonst überhaupt nicht überleben können, ökonomisch gesehen, und sie haben keine Alternative und sie werden allein gelassen. Und am Schluss heißt es, ihr versaut auch noch die Umwelt und so geht das alles nicht weiter. Es geht auch nicht so weiter. Man muss ganz klar sagen, dieses System der agroindustriellen Landwirtschaft fährt an die Wand. Die zerstört die Umwelt, die zerstört die Lebensbedingungen auf dem Lande, aber auch in den benachbarten Städten mit der gesamten Umweltbelastung. Das geht so nicht mehr weiter, aber daran sind nicht die Bauern schuld, sondern daran ist die Politik schuld, die ganz früh die Weichenstellung in die Richtung gestellt hat. Wenn man das vergleicht, von 1950 bis heute haben wir inzwischen 90% aller Landwirtschaftsbetriebe verloren. 90%, das ist wahnsinnig. Und die Entwicklung geht weiter, es ist kein Ende abzusehen. Und am Schluss stehen riesige Agrarsteppen, die ökologisch verwüstet sind. Es steht ein Bauernstand, der ökonomisch und kulturell verwüstet ist. Und es steht eine Gesellschaft, die eigentlich Lebensmittel hat, die krankheitsgefährdend sind.
Was mir ein bisschen fehlt da auf dem Land, Sie sagen, die Leute sind zu Recht wütend und Ihr Buch erklärt es auch sehr voller Verständnis und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt einiges kapiere. Aber was mir fehlt trotzdem bei den Leuten, die da leben, ist der Wunsch, es auch zu verstehen, der Wunsch, ein Konzept zu erstellen, also so soll es besser gehen. Sie haben ja einige Szenarien hinten aufgeschrieben. Wie wäre denn Ihr Wunschszenario, wie es in Zukunft auf dem Land besser gehen sollte?
Mein Wunschszenario wäre als zentraler Punkt, dass die Menschen, die auf dem Land leben, dass sie schätzen, was Landleben bedeutet, nämlich Leben in kleinen Einheiten. Landleben ist dadurch geprägt, dass wir wenig Menschen in einem Dorf haben. Das heißt, die Menschen kennen sich alle, das heißt eine große soziale Nähe. Das kann soziale Enge sein, das kann aber auch praktisch soziale Unterstützung sein, es kann beides sein. Und das Leben der Stadt ist geprägt durch eine sehr hohe soziale Dichte. Man stößt auf extrem viele Menschen, man selektiert automatisch, ich treffe mich nur mit den Menschen, die mir sympathisch sind. Auf dem Lande geht das nicht. Auf dem Lande hat man wenig Menschen, man muss mit den Menschen auskommen, mit denen man zusammenlebt. Das kann eine große Qualität sein. Es ist ein anderes Leben als in der Stadt. Und wenn man dieses Landleben schätzt oder auch, dass man relativ nah an der Natur ist, dass man die Jahreszeiten mitbekommt, dass man mitbekommt, wie Natur sich verändert, das ist eine hohe Lebensqualität. Oder auch diese schlechten Infrastrukturen, die auf dem Lande sind, dass man nicht einfach immer schnell irgendwo hinkommt. Das ist auf der einen Seite ein Nachteil, auf der anderen Seite ist aber auch ein Vorteil, nämlich Distanz als Schutz vor der Überprägung durch die benachbarte Stadt. Auf dem Lande gibt es Freiräume, die man in der Stadt nicht hat. Freiräume in Form von einfach Platz. Platz und niedrigen Preisen, wo man Sachen realisieren kann, die man in der Stadt sich nie leisten könnte, weil Mieten oder Pachtpreise viel zu hoch wären. Auf dem Lande wird nicht so viel geboten. Das ist zugleich die Chance, dass man selber etwas aufziehen kann. In der Stadt kommt man nicht auf die Idee, selber was aufzuziehen, weil die 1000 Angebote, die man hat, die kann man ja gar nicht wahrnehmen. Warum soll ich noch was Eigenes anbieten, wenn ich sowieso schon die 1000 Angebote gar nicht wahrnehmen kann? Auf dem Lande, wo wenig los ist, ist die Chance, dass ich selber was entwickle, viel, viel größer. Das heißt, die Freiräume sind größer. Und mein Plädoyer ist das, dass man diese Freiräume, dass man die Qualitäten des Landlebens schätzen lernt und sagt, das ist eine Form des Lebens, die ist gleichwertig zur Stadt, die ist nicht besser, nicht schlechter, sie ist anders, aber gleichwertig und dass es beide Lebensformen braucht, damit der Mensch hier in Deutschland, in Europa, auf der Erde gut leben kann.
ARD Radiofestival.